Der Aussichtspavillon. Wills Schlaf in der großen weißen Villa im Park war unruhig. Träume voller Angst und zugleich süße Empfindungen suchten ihn heim, so dass er aufwachen und zugleich weiterschlafen wollte. Als seine Augen schließlich ganz offen waren, fühlte er sich so matt, dass er sich kaum bewegen konnte. Dann setzte er sich hin und stellte fest, dass sein Verband sich gelöst hatte und das ganze Bett rot war. Er stand mühsam auf und ging durch das von staubigem Sonnenlicht und Stille erfüllte Haus zur Küche hinunter. Er und Lyra hatten eingeschüchtert durch die majestätischen Himmelbetten in den großen Gemächern im ersten Stock in den Gesindekammern unter dem Dach geschlafen. Und so war es ein langer Gang auf wackligen Beinen.
»Will«, entfuhr es Lyra.
Sie klang besorgt und kam sofort vom Herd, um ihm in einen Stuhl zu helfen. Ihm war schwindlig. Er hatte eine Menge Blut verloren, der Beweis bedeckte ihn über und über, und die Wunden bluteten noch immer.
»Ich wollte gerade Kaffee machen«, sagte Lyra. »Willst du das zuerst oder soll ich dir zuerst einen neuen Verband anlegen? Ich tue, was du willst. Und in der Speisekammer sind Eier, nur Baked Beans kann ich nicht finden.«
»In Häusern wie diesem gibt es keine Baked Beans. Verband zuerst. Kommt hier irgendwo heißes Wasser aus dem Hahn? Ich möchte mich waschen. Ich kann es nicht ausstehen, überall mit diesem Zeug bedeckt zu sein.«
Lyra ließ heißes Wasser einlaufen, und er zog sich bis auf die Unterhose aus. Er war zu schwach und schwindlig, um deshalb verlegen zu sein, aber Lyra war es peinlich, und sie ging hinaus. Er wusch sich so gut er konnte und trocknete sich dann mit den Geschirrtüchern ab, die an einer Schnur am Herd hingen. Lyra kam mit einigen Kleidern für ihn zurück, einem Hemd, einer Leinenhose und einem Gürtel. Er zog sie an und Lyra riss ein frisches Geschirrtuch in Streifen und machte ihm wieder einen festen Verband. Sie machte sich große Sorgen wegen seiner Hand, denn die Wunden bluteten immer noch stark und der Rest der Hand war dick geschwollen und rot. Doch da Will nichts sagte, sagte sie auch nichts. Sie machte Kaffee und toastete einige Scheiben altbackenes Brot, dann trug sie beides in den großen Salon auf der Vorderseite des Hauses, von dem man über die Stadt blickte. Als Will gegessen und getrunken hatte, fühlte er sich etwas besser. »Frag doch das Alethiometer, was wir als nächstes tun sollen«, schlug er vor. »Hast du es überhaupt schon etwas gefragt?«
»Nein«, sagte sie. »Ab jetzt tue ich nur noch das, was du willst. Ich wollte es gestern Abend fragen, habe es aber nicht getan. Und ich frage es auch erst, wenn du willst.«
»Dann frag es jetzt. In dieser Welt hier ist es nicht weniger gefährlich als in meiner. Da ist einmal Angelikas Bruder. Und wenn...« Er brach ab, weil Lyra angesetzt hatte, etwas zu sagen. Doch verstummte sie im selben Moment wie er. Dann gab sie sich einen Stoß.
»Well, gestern ist etwas passiert, das ich dir nicht sagen wollte. Ich hätte es tun sollen, aber es passierten so viele andere Dinge. Entschuldigung.«
Und sie erzählte ihm, was sie durch das Turmfenster gesehen hatte, während Giacomo Paradisi Will verbunden hatte. Wie Tullio von den Gespenstern angefallen worden war, wie Angelika zu ihr hinaufgesehen und sie hasserfüllt angestarrt und wie Paolo ihr gedroht hatte.
»Weißt du noch unsere erste Unterhaltung mit ihr? Ihr kleiner Bruder erzählte, was die Kinder taten. Er sagte, er will, und Angelika ließ ihn nicht ausreden, sondern gab ihm eine Ohrfeige. Erinnerst du dich? Ich wette, er wollte sagen, dass Tullio das Messer wollte und dass die Kinder deshalb hergekommen waren. Denn wenn sie das Messer hätten, wären sie gerettet. Sie bräuchten auch als Erwachsene keine Angst vor den Gespenstern zu haben.«
»Wie sah er aus, als er angefallen wurde?« fragte Will, und zu Lyras Erstaunen beugte er sich vor und sah sie eindringlich an.